Wir haben Tierschutzgesetz, Paragraph 1 und 2 sind da entscheidend, auch für die Nutztiere. Wir dürfen die nicht quälen. Wir müssen sie artgemäß halten. Das tun viele Menschen nicht. Und wenn das tatsächlich der Fall ist, dann geht man da rein, dokumentiert das, sammelt die Beweise und bringt die Leute tatsächlich teilweise hinter Gittern bzw. zu hohen Strafen und sie werden belangt. Würden das Menschen nicht machen, würde keiner davon wissen.
Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
Willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Heute gehe ich mit Robert Marc Lehmann durch den Wald. Er ist Meeresbiologe, Fotograf, Tierfilmer, Umweltaktivist. Also ist eine Riesenlatte, Autor und so weiter und so fort. Also jede Menge und vor allem ein sympathischer Mensch. Und wir unterhalten uns heute mal über das Thema, wie weit darf eigentlich Umweltaktivismus gehen? Wie weit muss er vielleicht sogar gehen? Mhm. Ich starte aber mal mit meiner Lieblingsfrage. Was ist eigentlich dein schönstes Walderlebnis bisher gewesen? Ich weiß, du bist Meeresbiologe. Das Wasser zumindest dein Hauptelement gewesen.
Ja.
Aber trotzdem, was ist dein schönstes Walderlebnis bisher gewesen?
Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Und erstmal vielen Dank, dass ich hier mit euch durch den Wald laufen darf, weil das ist eine meiner Lieblingsbeschäftigungen. Okay. Also von daher tut ihr mir gerade einen großen Gefallen. Schönstes Walderlebnis, kann ich mich ganz genau dran erinnern. Da war ich noch sehr klein. Ich würde jetzt schätzen so 7, 8 und war mit meinem Großvater unterwegs und der war immer ein großer Waldfreund. Und der hat mich immer mit in den Wald genommen. Wir haben kleine Mooshütten gebaut, weil ich damals der Meinung war, Kaninchen müssen doch auch irgendwo schlafen. Also brauchen die eine kleine Hütte, die ich denen gebaut habe. Ich habe das auch in mein erstes Buch geschrieben, weil das ein Erlebnis war, das hat mich sehr geprägt. Wir haben gerne Pilze zusammengesucht. Mein Opa hat mir alles über Pilze erklärt und wir haben einen riesigen Steinpilz gefunden. Und ein Steinpilz, keine Ahnung, wirst du besser wissen, wird 20, 25 Zentimeter, wenn er mal maximal ist. Und der war gefühlt 30. Also es war wirklich der König der Steinpilze. Und der war so am Wegesrand und ich wollte ihn gerade abschneiden mit meinem ersten Taschenmesser, was ja auch für einen kleinen Jungen was ziemlich Cooles ist. Und mein Opa hat gesagt, lass den mal stehen. Und er so, hä, wieso, bist du verrückt? Also, das kann nicht wahr sein. Und er hat dann gesagt, ja, jetzt denk aber daran, wie schön das für den Nächsten ist, der den findet, wie sehr der sich darüber freut. Und das sagt nicht nur viel über meinen Opa aus, mit dem ich damals meine ganze Kindheit und Jugend verbracht habe, in Wäldern und an Flüssen und so, sondern auch, ich habe da fürs Leben von ihm viel mitgenommen. Und viel davon habe ich im Wald gelernt. Also, das war schon immer etwas, was ich gut fand. Ich fühle mich hier wohl, ich kann hier gut atmen und dem Stress der Stadt entfliehen. Deswegen bin ich gerne in Wäldern weltweit. Also ist mir egal, welcher Wald. Ich finde eigentlich, alle haben irgendwas.
Ja, bei mir ist es immer so, wenn es richtiger Wald ist. Also mit mir, Waldspaziergänge sind normalerweise, wenn sie in Deutschland stattfinden, sehr anstrengend.
Kann ich mir vorstellen.
Alle Meter sagt, jetzt guck dir mal an, was die hier wieder gemacht
haben. Wie viele echten Wald gibt es in Deutschland?
Ja.
Also richtige, also Urwälder, ne? Ich habe immer diese Zahl, richtige Wildnis gibt es in Deutschland 0,3% auf die Fläche bezogen. Wenn ich mir das jetzt mal angucke, das ist ja witzlos. Nee,
das ist nichts. Also mittlerweile sind es sogar schon 0,6%, was natürlich immer noch ein Witz ist.
Ja.
Und Wildnis heißt ja eigentlich auch nur, man macht da nichts mehr.
Genau.
Das kann theoretisch ein Truppenübungsplatz sein oder ein altes Industriegelände. Da darf einfach der Prozess ungestört laufen. Also wirklich Wälder, die noch so ein bisschen Urwaldanklang haben, echte Urwälder gibt es ja nicht mehr, sind das weniger als 3 Promille. Also insofern nicht so richtig.
Wahnsinn.
0,3%.
Aber was sagst du denn überhaupt? Weil das ist so eine Frage, die ich mir persönlich auch immer stelle. Einfach in Ruhe lassen? Einfach die Natur machen lassen? Oder muss man, es ist natürlich sicherlich super individuell, kommt auf den Standort an, was da passiert ist und so weiter. Aber ich habe immer das Gefühl, dass die Flächen, die man einfach komplett in Ruhe lässt, dass es da irgendwie am besten ist. Aber ich kenne mich nicht aus. Das ist
ja, genau so ist es. Und ich liebe das immer, das können übrigens alle, die jetzt zuhören, auch mal für sich selber überprüfen, wenn man das Ganze auf Brasilien oder Indonesien überträgt. Was würden wir uns wünschen, was die da mit ihrem Wald machen? Und dann sagen wir, fast alle automatisch ja? bitte in Ruhe lassen.
Ja?
Und in Deutschland ja nie, da ist es was anderes.
Das muss ja gemanagt werden
ja.
und alles. Und, ja, ja.
und da sitzen wir halt leider, ich übrigens auch früher, der Erzählung der Forstwirtschaft auf, dass ein Wald, der nicht gepflegt wird, stirbt.
Das ist auch so das, was vermittelt wird, was ja? der Otto Normalverbraucher immer so hat. Ich habe immer das Gefühl, zwei Sachen weiß der normale Mensch. Also ein Wald muss gemanagt werden und ich darf da nicht rein.
Ja.
Weil das gehört ja dem Förster, da ist der Jäger, da kriege ich Ärger.
Ja.
Und das stimmt ja gar nicht.
Nein, natürlich nicht. Ja. Also ich meine, die fahren da mit Maschinen alle 20 Meter durch, die bis zu 70 Tonnen wiegen und sagen, bleibt ihr mal raus, ihr stört die Rehe.
Ja, das ist genau.
total absurd.
Ja, genau.
Aber wir kommen mal auf das Thema, wir sind eigentlich schon mittendrin.
Ja.
Wie schützt man das eigentlich? Das fängt ja schon an mit dem Aufräumen falscher Erzählungen und endet nicht, aber es geht weiter mit Festkleben auf Straßen. Mhm. Das geht bis hin, du hast ja solche Sachen, also Aktionen auch schon gemacht. Da ist gerade meine Jacke runtergefallen.
Vielen Dank fürs Achtung, Aufnehmen. Wir müssen deine Jacke wieder.
Ja, genau, meine Jacke rennt nicht zum Glück. Warte. Knallorange.
Warte.
Und kann von daher nicht verloren
das
gehen.
Das ist die beste Farbe, die habe ich im Dschungel übrigens auch immer dabei, weil die lässt du nicht liegen.
Nee, ich habe das. Und die allermeisten Wildtiere uns können, also Säugetiere, ja. können das nicht sehen. Die können nämlich rot nicht sehen.
Das ist richtig. Eine Tarnfarbe, ne? Und das, warte mal, weswegen haben die im Dschungel haben die immer alles gekennzeichnet mit blauen kleinen Plastikschnipseln, Plastikbändern, ja. wo Wege lang sind. Warum nochmal blau?
Also blau können die gut sehen, das weiß ich aber nicht. Aber man kennzeichnet das ja nicht für Tiere, oder warum habt ihr das gemacht?
Das weiß ich nicht, das hatten die Einheimischen dort. Das war okay. alles blau und es gab auch irgendeinen Grund. Ich weiß es aber nicht
mehr. Sind Tierfreunde, okay. keine Ahnung.
Könnte sein.
Aber kommen wir mal zu dir.
Ja, okay, ja.
Du bist ja schon in Bezug auf Umweltschutz ziemlich konsequent.
Ja.
Also wenn es darum geht, ne, was für Tiere zu machen, ja. übrigens auch nicht nur für wilde Tiere, sondern auch für Zuchttiere, genau. Pelzfarmen, sowas. Ne. Wie weit darf man gehen, wie weit sollte man gehen?
Bis zum allerletzten Ende.
Okay, weil, das ist ja ziemlich weit.
Ja. Das hat sich aber bei mir auch eingeschlichen, weil am Anfang, fangen wir mal anders an, ich habe am Anfang Tiere gefangen. Eingesperrt, verkauft. Ich habe ja ne, in Zoos gearbeitet.
Hast du nicht auch für ein Aquarium
mal gearbeitet? Ja, genau. Ich hab 4,5 Jahre im Wissenschaftsaquarium in Kiel gearbeitet, war dort Hiwi, habe Robben trainiert, Haie gepflegt und so weiter. Und habe dann danach mal damals Europas größtes Aquarium geleitet, das Ozeanarium in Stralsund, also den Aquaristikbereich.
Ja.
Ich habe im Zoo gearbeitet, im Zoo Gettorf. Ich habe andere Aquarien und Zoos beliefert mit Tieren, die ich weltweit gefangen habe. In Schweden, in England, vor Frankreich, in Norwegen.
Was fängt man in England?
In England habe ich Katzenhaie gefangen, okay. Seesterne, Seeigel, verschiedenste Anemonen, kleine Fische, Klippenbarsche. Also Kaltwasser, Kaltmeerwassertiere. Mhm. Was man so im Aquarium, die kannst du nicht bestellen irgendwo. Die habe ich gefangen.
Okay.
So. Und da habe ich mich damals schon als Tierschützer gesehen. Und dann irgendwann dämmert es mir, warte mal, Tiere fangen, aus der Natur einsperren.
Ja.
Nee, lass das mal, das ist totaler Quatsch. Und bin dann genau den anderen Weg gegangen. Und dann habe ich ganz viel über Tierschutz, Tieraktivismus, Tierrechtsaktivismus gelernt. Und habe mich jetzt 15 Jahre mit Wildtieren beschäftigt und Wildtierschutzprogrammen. Das heißt auch dem Illegal Wildlife Trade, das heißt, wo Vögel gefangen werden, wo, keine Ahnung, Civetkatzen gefangen werden oder Schlangen oder keine Ahnung was. Und dann verkauft werden auf illegalen Wildtiermärkten. Das war so eins meiner großen Hauptthemen. Und da war ich übrigens auch in sogenannten Silent Forests. Wir stehen ja jetzt hier und hören super viele Vögel gerade. Ist ja sowieso gerade Vogelsaison par excellence. Ich war aber in ganz vielen Dschungeln und Wäldern dieser Erde, wo es komplett still ist. Es gibt keine Vögel mehr. Die sind alle weggefangen.
Im Dschungel?
Ja, ja. Gerade in Sumatra, Borneo, auf den Philippinen war ich in Dschungeln, die komplett leise sind. Und dann kommst du auf so einen Wildtiermarkt, in Jakarta zum Beispiel, und hast Millionen Vögel in Käfigen sitzen, weil leider das Wort Fisch und das Wort Vogel in vielen asiatischen Sprachen oder auch das Tier an sich als Wohlstandsgegenstand gesehen wird und weswegen man das zu Hause haben will. Und je mehr Vögel du hast, desto reicher, desto angesehener. Und es gibt Leute, die haben zu Hause 4000 Vögel.
Boah.
Und in Käfigen eingesperrt, und, um zu zeigen, wie cool und reich sie sind. Und das führt natürlich dazu, dass die Wälder leer sind. Also habe ich mich dieser ganzen Sachen angenommen, war dort undercover in verschiedenen Missionen weltweit unterwegs mit Ex-Navy-Seals, mit Marines, mit Tierschützern, mit Sea Shepherd, mit sehr radikalen Menschen.
Ja, da können wir noch, da würde ich gerne mal einhaken. Ja, was ist so das Radikalste, über das du sprechen möchtest? Wie gesagt, also wir haben, glaube ich, beide auch schon Sachen gemacht,
die vielleicht nicht unbedingt... Es gibt auch welche, die sind nicht für die Öffentlichkeit. Ja, das ist gut, dass
du fragst. Also was, wo du drüber sprechen kannst, wo du sagst, das ist was, da, das kann ich auch mal öffentlich ausbreiten. Also wie weit bist du gegangen?
Also wenn es jetzt um Wildtiere geht, also man muss erstmal grundsätzlich unterscheiden, über welche Tiere reden wir. Es wird immer Tiere gesprochen. Es gibt 1,5 Millionen Tierarten, also ne, ich kann dir 1,5 Millionen Geschichten erzählen. Aber wenn ich es jetzt auf die Wildtiere in meiner Vergangenheit münzen würde, wir reden also über zum Beispiel gefangene Schuppentiere, gefangene Schildkröten oder auch Delfine oder ähnliches, bin ich mit Tierrechtsaktivisten oder auch den sogenannten Operatives, also ex-militärischen Spezialkräften, schon sehr weit gegangen. Aber immer in Zusammenarbeit mit entsprechenden Behörden. Weil es gibt in vielen Ländern gibt es jetzt keine wahnsinnige spezielle Polizeieinheit, die sich um Tierschutz kümmert. Aber es gibt so manchmal so versprengte kleine Einheiten, Wildtierschutzeinheiten, die wissen aber nichts über Waffen oder wie man einen sogenannten Raid macht oder einen Zugriff macht, das wissen aber Spezialkräfte. Und wenn man dieses Wissen connectet und mit dem Wissen von Undercover-Agenten, die das über Monate und Jahre verfolgen, wo werden diese Tiere gefangen, wo werden sie verkauft, wer sind Handels- und Mittelsmänner, ist es überhaupt illegal? Und wenn man dann so Zugriffe mitmacht, da sind wir teilweise schon sehr weit gegangen und zwar auch teilweise sehr gefährlich. Wenn dann Waffen im Spiel sind, ist eh immer blöd.
Ja. Okay, also richtig, richtig...
Das war, das war Hardcore, da habe ich aber auch super viel gelernt. Und wenn man da steht als Ex-Zivildienstleistender, auf einmal mit den Navy Seals, das war schon spannend. Aber ich habe dadurch auch wirklich sehr viel gelernt. Und ich habe in meinem Leben dann in dieser Karriere des, ich sag mal, Umwelt- und Tierschutzes viele sehr extreme Tierschützer kennengelernt, sehr viele Einzelpersonen, so wie du jetzt auch. Du bist eine Ikone in deinem Gebiet. Ich würde das jetzt über mich nicht persönlich sagen, aber die Leute machen einen natürlich dazu.
Ja, klar.
Ne?
Ja.
Und so habe ich aber auch andere Menschen auf der Welt kennengelernt, die genauso für ein Thema super brennen, sich gut auskennen. Und das waren dann eben Tierrechtsaktivisten. Und da waren auch welche dabei, die immer, und das fand ich erstaunlich, vorher alles falsch gemacht haben und sich dann um 180 Grad gedreht haben.
Das ist unfassbar, ne?
Und dann auf einmal das Richtige tun, nämlich für den Wald oder für die Tiere oder für den Tierrechtsaktivismus. Und von denen habe ich sehr, sehr viel gelernt und habe mir das rausgepickt, was ich für mich möchte und was ich annehmen kann. Habe mir von diesen Leuten viel beibringen lassen. Übrigens auch immer unfassbar viel, im wahrsten Sinne des Wortes, Lehrgeld bezahlt. Das heißt, bezahlt, um dort mitmachen zu dürfen. Ja. Eigene finanzielle Mittel aufgewendet. Ich habe alles verkauft, was ich hatte, um dann nach Neuseeland auszuwandern und dort einer Wahlschützerin zu helfen. Ich habe damals bei den Operatives, mit denen war ich viele Monate unterwegs. Ich habe mein komplettes Geld dafür aufgewendet. Also man wird für sowas ja nicht bezahlt. Ne?
Nee, nee.
Die Leute, die die Umwelt kaputt machen, die werden bezahlt. Und die, die sie wieder ganz machen, die müssen das immer ehrenamtlich machen. So. Und da sind wir teilweise schon, das ist ja auch extrem für einen selber, wenn man monatelang undercover und auch irgendwo im Dschungel und immer unter dem permanenten Stress vielleicht auch verletzt zu werden oder zu sterben. Das ist schon unangenehm. Oder wenn man, ich habe mit Sea Shepherd eine Aktion gemacht vor Gambia, wo wir Behörden unterstützt haben gegen illegale Fischerei, wo man dann nachts bei 5-Meter-Wellen irgendwo draußen auf dem afrikanischen Ozean Boote boardet, also eine Boarding-Operation macht, um zu gucken, haben die Papiere, ist das legal, was sie machen, wie sind die Netzgrößen, haben die illegale Tiere an Bord. Natürlich hatte die Hälfte der Schiffe dann Haifischflossen oben auf dem Dach und so weiter. Und dann ist das immer so, wenn dann Leute, wenn ich dann darüber spreche oder den Leuten die Bilder und Videos davon zeige, die möchten das dann natürlich auch und jetzt kann ich angreifen und so. Und jetzt will ich da auch mitmachen und Leute ins Gefängnis bringen. Und dann sagt man, ja, warte mal, es hat 20 Jahre an einem Skillset gebraucht, bis ich das überhaupt machen konnte.
Yeah.
Und dazu gehören dann ganz viele Scheine, ganz viele Ausbildungen, bis ich überhaupt so weit war.
Hast du nicht mal auch so eine Art KSK-Ausbildung gemacht?
Jein, also ich wollte...
Hast du uns gelesen, da muss ja nicht alles stimmen, was man liest.
Nee, das ist sowieso so, genau. Nee, ich wollte früher, als ich noch Schüler war, zum Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr, weil ich das so, ich war schon immer Outdoor, ne, und ich fand auch damals Waffen sehr, sehr gut und Camouflage war immer meine Lieblingsfarbe. Und dann wurde ich aber nur T2 gemustert. Und dann hätte ich in so ein Versorgungsbataillon, weil ich eine Zahnspange hatte, hätte ich in so ein blödes Versorgungsbataillon gemusst. Und das, dann habe ich gesagt, Bundeswehr, ihr könnt mich am Arsch lecken. War Zivildienstleister auf der Krebsstation für Kinder, was mir fürs Leben, glaube ich, auch sehr viel mitgegeben hat und was ich heute auch gut finde, dass ich es das so gemacht habe. Aber mit 35 hat mich dann das Kommando Spezialkräfte tatsächlich gefragt, ob ich als erster und bisher auch einziger ganz nah mal mitmachen möchte. Ja. Weil die kannten mich irgendwie und haben das Gefühl gehabt, okay, der ist noch jung genug, um mitzumischen, um das durchzuhalten, aber schon alt genug, um auch keine blöden Risiken einzugehen. Und die Leute dürfen ja dort nicht gezeigt werden und ich darf ja gezeigt werden. Also habe ich eine Dschungelkampfausbildung durchlaufen und verschiedene andere Sachen. Und wo ich für mich auch wieder super viele Skills mitgenommen habe, die ich heute anwende in Dingen, die außerhalb der Öffentlichkeit passieren, ja, zum Wohl von Tieren oder für Tieraufdeckungsmaßnahmen. Und das ist eben der nächste Schritt, den ich jetzt in den letzten Jahren gegangen bin. Nach diesen ganzen Wildtieren und dem Aktivismus gegen Zoos, der überwiegend ja, auf Sprachrohrkanälen wie Instagram, YouTube oder über Bücher oder über Demonstrationen stattfindet, was ich alles noch sehr gemäßigt finde.
Ja.
Und natürlich die Aktion im Ausland, wo man auch Tiere beschlagnahmt, auswildert, freilässt. Ich habe jetzt auf Bali, ist jetzt hier eine Erstaufnahme, das weiß noch gar keiner, haben wir einen Pangolin ausgewildert. Ich habe meine ersten zwei Bali-Starlinge.
Was ist das?
Ein Schuppentier.
Okay, ja.
Ein Schuppentier. Und meine ersten zwei Bali-Starlinge freigelassen. Das ist ein Vogel, von denen gibt es nur 500 auf der Welt. Und ich möchte gerne, dass es in den nächsten Jahren 1000 werden. Und das möchte ich gerne mit meinem Verein machen. Anyway, die letzten Jahre habe ich mich dann aber konzentriert nach den ganzen Wildtiergeschichten auf den etwas extremeren Aktivismus. Und den braucht es, wenn in Bezug auf Nutztiere. Weil ich wurde immer wieder darauf angesprochen, was ist denn aber mit Nutztieren? Da kümmert sich da auch wer. Also Wildtieraktivisten gibt es einige und Ranger und Leute, die sich damit auskennen. Und ich bin dann immer mehr in diese Szene reingerutscht von zum Beispiel Soko Tierschutz oder dem Deutschen Tierschutzbüro. Am Ende gibt es in Deutschland, ich sag mal, vielleicht 2-3 Hände voll Tierrechts-Undercover-Rechercheaktivisten, die das aufdecken, wofür wir in Deutschland millionenfach jeden Tag verantwortlich sind, nämlich das Leid unserer sogenannten Nutztiere.
Und da sind wir, wenn ich noch mal kurz einhaken darf, ja, wie im Bereich der, zumindest nach der aktuellen Rechtsprechung, Illegalität, weil ihr dann zum Beispiel Grundstücke betretet, ohne Erlaubnis oder gar Tiere befreit,
ja,
was ja nach geltendem Recht Diebstahl ist. Ne?
Genau.
Das ist die Frage, also ich finde es gut, aber es ist grundsätzlich die Frage, wie weit darf man gehen? Ist das zum Beispiel eine Sache, die wir dringend brauchen?
Ja.
Ich würde sagen ja, aber und na klar, du auch, sonst würdest du es ja nicht machen. Aber,
ja, aber ich beschäftige mich natürlich auch damit, weil ich möchte natürlich auch nicht ins Gefängnis kommen. So,
ja, wie vermeidest du denn das?
Ja.
Ich meine, du machst es ja dann öffentlich, ja, dann wissen alle Leute, ach, der Robert war das. Der hat mir da die, weiß ich nicht, zwei Füchse geklaut oder was auch immer. Ne?
Ja, natürlich. Also erstens, nicht alles von dem, was ich und auch andere Menschen in diesem Bereich machen, ist illegal. Zum Beispiel, ich fahre ja nicht einfach irgendwo an einem Tierbetrieb vorbei, an einer Schweinefarm oder einem Milchviehbetrieb oder einer Fuchsfarm oder, keine Ahnung, Hühnerhof und gehe da einfach rein. Ja. Sondern,
aber du machst es schon mal.
Ich mache das schon, aber vorher ist ja schon ganz viel anderes passiert.
Ja.
Und zwar eine intensive Undercover-Recherche, entweder durch Mitarbeiter, die dort eingeschleust wurden, Informationen beschafft haben, durch Menschen von außen, die es recherchiert haben mit Undercover-Kameras, durch Hinweise aus der Bevölkerung. Das heißt, niemand geht einfach irgendwo auf Verdacht und guckt mal. Sondern es ist immer, es gibt einen Grund. Sonst würde man das nicht machen. Und
ja, gut,
das, der ist aber ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Und für mich steht dann im Vordergrund das Aufdecken dieses Verstoßes, das geltende Recht anwenden auf die Leute, die gegen das Tierschutzgesetz verstoßen. Und immer zum Wohle des Tieres, weil wir haben Tierschutzgesetz, Paragraph 1 und 2 sind da entscheidend, auch für die Nutztiere. Wir dürfen die nicht quälen, wir müssen sie artgemäß halten. Das tun viele Menschen nicht. Und wenn das tatsächlich der Fall ist, dann geht man da rein, dokumentiert das, sammelt die Beweise und bringt die Leute tatsächlich teilweise hinter Gittern bzw. zu hohen Strafen und sie werden belangt. Würden das Menschen nicht machen, würde keiner davon wissen.
Also ich feiere das auch.
Genau, deswegen bin ich extrem dafür, dass das gemacht wird, dass das sogar noch viel mehr gemacht wird, aber immer in einem Rahmen, sodass niemand verletzt wird, außer im Ego.
Gut, jetzt bleiben wir mal, können wir auf die andere Seite zurück, weil das ja eigentlich ähnlich gelagert ist auf einem anderen Level. Also bei den Tieren, ne, klar, du machst trotzdem etwas Illegales, auch wenn die anderen etwas Schwerwiegenderes Illegales machen.
Das sehe ich so, genau.
Und das dann vor Gericht wahrscheinlich entsprechend gewertet wird.
Genau. Sonst dazu nur kleiner Einwurf. Ja. Noch nie wurde ein Tierrechtsaktivist ins Gefängnis gesteckt, weil er Tiermissstände aufgedeckt hat.
Auch cool.
So, ne? Ja, sehr schön. Aber es wurden super viele Schlachter, Metzger, Bauern und Menschen, die Tiere gequält haben, ins Gefängnis gesteckt oder zu erheblichen, empfindlichen Strafen verurteilt. Da siehst du auch schon, woher der Wind weht. Also es geht am Ende, und zum Beispiel, du hast auch das angesprochen, das Füchse rausholen aus der Pelzfarm, dann ist es tatsächlich Gefahr im Verzug. Es ist eine Tierrettungsaktion.
Ja.
Dann ist es nicht mehr Diebstahl oder Einbruch. Und es ist auch so, ich habe noch nie was kaputt gemacht, noch nichts durchgeschnitten, kein Eigentum beschädigt. Ich habe nur Tiere, die gequält wurden und die im Sterben lagen, rausgeholt.
Also da können wir mal, glaube ich, einen dicken Haken dahinter machen. Damit würden sich sicher zumindest alle, die heute zuhören, einverstanden erklären. Ne? Das kann keiner mit ansehen. Und es ist toll, dass ihr das macht, weil das erfordert Mut. Nochmal, weil ich möchte auch keine wütende Bäuerin oder wütenden Bauern mit Mistgabel oder
was. Es gibt ja dann auch Kommentare hinterher. Ne? Also mir darfst du im Stall nicht begegnen, ich knall dich weg.
Ja,
und die Morddrohungen kommen hinterher.
Ja,
und die Anzeigen kommen. Also damit musst du, das ist ganz klar, damit musst du rechnen. Und auch nicht jede Aktion geht zu 100% glatt und du bist wie das Kommando Spezialkräfte, schnell rein, schnell raus, Aktion erledigt, sondern es gab auch Situationen, wo man aufgeklärt wird oder wo es eine kleine Verfolgungsjagd gibt, hier und da. Das passiert auch.
Ja. Da kommen wir mal zum Wald. Wir sind ja jetzt im Wald, wir kommen auch so allmählich in unser Urwaldprojekt. Mhm. Also das heißt, das sind wirklich alte Wälder mit Urwaldanbindung. Die sind zwar auch schon bewirtschaftet worden, aber jetzt hier die ersten Buchen, die sind auch ein bisschen jünger. Gleich kommen die ganz dicken.
Sag mir mal ein Alter, was ich hier sehe.
Also die hier, das ist übrigens interessant.
Ja?
Das ist eine Fangfrage.
Okay.
Wenn du Leute fragst, wie alt sind Bäume, die nicht gepflanzt wurden, die sind nämlich hier nicht gepflanzt worden, und die sagen dir ein Alter, ohne den Baum abgesägt zu haben, die Jahresringe gezählt zu haben, dann weißt du, diese Leute haben keine Ahnung.
Okay, verstanden.
Aber es wird oft was gesagt. Du kriegst oft eine Antwort zu hören. Du könntest das Alter zum Beispiel von alten Bäumen am Umfang festmachen. Das kannst du nicht. Im Wald nicht. Im Park geht das vielleicht, weil unter optimalen Bedingungen könnten die in der Zeit so und so dick werden. Aber im Wald selber, wir haben 100-jährige Buchen, die sind so dick wie ein kleiner Finger.
Ach krass,
oder einen Meter hoch, ja. Wir können mal nachher gucken. Vielleicht kannst du mal eine zeigen, die super alt ist. Das kann man an diesen Wachstumsknötchen an den Zweigen.
Okay.
So müssen wir für die ersten Jahre bis Jahrzehnte nachzählen. Irgendwann verwechselt sich das, aber da hat man mal so einen Eindruck, wie schnell oder langsam die wachsen.
Ja.
Und da kursieren die unmöglichsten Geschichten. Wir wissen gar nicht, wie alt Buchen und Eichen werden können. Ist auch cool, ne?
Weil wenn ich jetzt geschätzt hätte, keine Ahnung, eine Buche wird mal 200 Jahre, eine Eiche vielleicht 300, keine Ahnung.
Genau, habe ich gerade noch, heute sogar noch gelesen, bei irgendeiner Recherche für, ich glaube, eine Blutbuche. Da habe ich mal geguckt, Blutbuchen können wie alle anderen Buchen auch. So Höchstalter über 200 Jahre, das ist natürlich relativ.
Ja, klar,
tatsächlich, es gibt Buchen, die sind älter als 700, nachweislich.
Verrückt.
Und naja, also das sind alles so Geschichten, aber wir kommen mal auf den Wald zurück. Also der hier ist jetzt geschützt. So hat mal früher, so wie jetzt hier kommen so langsam die älteren Bereiche, ganz Deutschland ausgesehen. Wir haben, und jetzt kommen wir nochmal zum Artenschutz, zum Umweltschutz zurück, in Deutschland, aber auch illegale Großkahlschläge durch staatliche Behörden, die genau das verhindern müssen.
Warte mal.
Im Schutzgebiet.
Du verbindest in einem Satz gerade illegal und staatlich.
Genau.
Okay, ich bin interessiert.
Ja, richtig. Wir schauen nach Brasilien, wir schauen nach Kanada, wir schauen überall hin.
Ja.
Weil wir immer denken, ja, da hinten, da passieren ganz schlimme Dinge.
Genau.
Wir haben mittlerweile in Deutschland größere Kahlschläge als in Kanada. Und teilweise in Schutzgebieten und teilweise unter Aufsicht oder durchgeführt oder sogar selber gemacht von staatlichen Aufsichtsbehörden, die genau das eigentlich verhindern müssen. Wir haben sogar schon mal eine erste Strafanzeige rausgeschickt, vor anderthalb Jahren, und dabei festgestellt, huch, die deutschen Staatsanwaltschaften sind ja gar nicht unabhängig. Ach stimmt, das moniert die EU schon seit vielen Jahren, weil wir offensichtlich nicht auf dem Schirm haben, dass der Staat selber auch Straftaten begehen kann. Also einer der ersten Fälle liegt mittlerweile bei der EU-Kommission um den Tisch. Da geht es um die Montabaurer Höhe. Das ist ein EU-Schutzgebiet, was übrigens, muss man mal ganz weit ausholen, die Staaten haben sich ja letztes Jahr im Dezember, die Staaten der Welt, in Montreal dazu auch verständigt, 30% der Land- und Meerfläche unter Schutz zu stellen. Ja. Super, toll, finde ich auch gut.
Klingt erstmal gut. Feiern alle Leute, gibt ein fettes Like, aber.
Aber dazu zählen auch die EU-Schutzgebiete, das nennt sich Natura 2000, Vogelschutz, FFH, die ganzen technischen Begriffe dafür. Das heißt einfach, das sind Gebiete, die weiter bewirtschaftet werden dürfen. Also 2/3 dieser versprochenen Gebiete dürfen weiter bewirtschaftet werden. Vorausgesetzt, sie verschlechtern sich nicht, sondern werden im Laufe der Zeit sogar besser.
Okay.
Und in solchen Schutzgebieten, das sind keine Ausnahmen, das sind fast Regeln, finden regelmäßig Großkaltschläge durch staatliche Forstverwaltungen statt, wo du sagst, Moment.
Weil es kein regulatorisches Überorgan mehr gibt, was sagt, genau. Halt, stopp, Moment, Leute, ihr dürft das nicht.
Ja.
Keine Wald- und Baumpolizei.
Nein.
Weil Geld im Spiel ist.
Nein, interessanterweise hat das mit Geld gar nichts
zu tun. Okay, was denn dann?
Das sind alte... Forstverwaltung sind ja alte, traditionell gewachsene Organisationen, die gleichzeitig aber auch die größten Holzverkäufer sind. Das sind gleichzeitig die größten Jobgeber in Deutschland. Also sie haben die meisten Jobs im Bereich Forst. Die beeinflussen die Lehre an den Hochschulen. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum wir mit einer Gruppe, unter anderem mit Geo und Professor Ibisch, einen neuen Studiengang initiiert haben. Weil wir einfach sagen, das System muss mal durchbrochen werden. Aber wenn wir auf den Umweltschutz nochmal zurückkommen.
Aber Peter, das haben wir doch schon immer so gemacht.
Ja, genau.
Naja.
Aber immer schon so gemacht. Und der Punkt ist, wir schauen auf andere Länder, was ich sehr, sehr wichtig finde. Nur unsere Standards hier sind mittlerweile teilweise erheblich schlechter als in den sogenannten Ländern des globalen Südens. Und das ist etwas, wo wir sagen, da fehlt uns irgendwo auch fehlt uns mehr Aktion. Ich bin jetzt kein Typ, der sich irgendwo an einen Baum kettet, vor allem wenn keiner vorbeikommt.
Kann das sinnlos, nicht werden. Ja, aber hast du eine schöne Zeit dann wenigstens hier.
Genau. Und wir machen auch über solche Sachen wie dieses Urwaldprojekt, was halt über private Spenden nur quadratmeterweise gepachtet werden kann.
Und da ist jetzt, pass auf, da ist die Frage, das mache ich ja auch. In Peru kaufe ich Regenwälder, in Kanada kaufe ich Regenwälder, die sind geschützt über Stiftungen, es gibt Ranger vor Ort, die Community wird eingebunden, das ist in Verträgen ganz genau geregelt. Wie ist es jetzt hier? Weil das ist immer die Frage des Spenders zum Beispiel. Ja. Wie stellt ihr denn sicher, dass das wirklich geschützt ist?
Ja, und das geht in Deutschland zum Glück relativ, also einfach ist zu viel gesagt. Das haben Tobias und Johanna so gemacht, dass sie Verträge schließen erstmal mit, die wertvollsten Wälder sind leider in öffentlicher Hand.
Ja.
In dem Fall hier der Gemeinde. Und die bekommt eine Kompensation dafür, dass sie hier keinen Holzanschlag mehr macht und dann wird das im Grundbuch eingetragen als Grunddienstbarkeit. So, also egal, wem der Wald irgendwann mal gehört, innerhalb dieses Zeitraums, das sind 50 Jahre, kann hier keiner mehr irgendeinen Baum absägen.
Okay.
Aber man kann hier spazieren gehen. Die meisten Leute denken ja, unter Schutz gestellt.
Ja, heißt ja, ich darf nicht mehr rein.
Nein.
Und
da gibt es übrigens einen hässlichen Fachausdruck dafür, stilllegen. So, du hast ja gerade gesagt, stimmt, man hört hier Vögel, du kannst so einen Wald gar nicht stilllegen. Ja. Der arbeitet ja, der ist hochproduktiv. Also jetzt, wo wir hier drin stehen, der ist im Sommer locker, also in Extremfällen sogar bis zu 20 Grad kühler als die im Schatten gemessene Temperatur an der Waldakademie. Das heißt, diese Bäume, die arbeiten. Also du kannst den Wald gar nicht stilllegen. Aber wir kommen nochmal drauf zurück.
Ja.
Eigentlich hat sich Deutschland verpflichtet, sowas zu schützen. Ne? Das hier ist übrigens so ein EU-Schutzgebiet. Mhm. Und es ist trotzdem nicht anders in den Griff zu kriegen, als dass man über Privatinitiativen den Forstverwaltungen sozusagen in den Arm fällt. Sonst wären die hier weg. Also die waren alle zur sogenannten Endnutzung, ohne schöner Name, vorgesehen. Das heißt, die werden jetzt schon längst abgehakt.
Boah, und das wäre so unfassbar schade.
Unfassbar.
Weil, ne, also jetzt so ein Wald, wie wir hier gerade stehen, ich laufe hier durch riesige Buchen, 30 Meter plus, das hat man nicht so oft.
Nein.
Also das sehe ich jetzt in Deutschland nicht mehr so häufig, besonders hier nicht in der Region.
Pass auf, wir können ja mal schauen, ob wir hier irgend so ein kleines Bäumchen finden, was schon ein paar Jahre älter ist. Pass auf, wir machen das mal hier. Komm mal her, du kannst mal selber anfangen mit auszuzählen von den Zweigen.
Jetzt lerne ich was, womit man Leute beeindrucken kann.
Genau.
Gell? Also auf Waldspaziergängen.
Und zwar sind das die kleinen Knoten hier.
Ja,
ne?
Sehe ich, okay.
So. Und dann zählen wir mal, die bilden sich immer mit einer Jahresknospe. Wir zählen mal durch. Hier, die bildet sich. Hier ist die Jahresknospe, das ist das erste Jahr. Die ist nämlich die ist im Frühjahr gebildet worden. Das ist schon Neuaustrieb. Eins, zwei, kommt der nächste. Und zwei, drei, hier ist der nächste. Vier, fünf, hier sind zwei dicht aufeinander. Sechs, sieben, acht. Hier kommt der nächste 9 und da ist 10.
Alter, das kleine Pipital ist 10 Jahre.
Das heißt, dieses ganze kleine Buche, mal grob geschätzt, die 40, vielleicht auch schon 50. Ne, und die ist, also in dem Fall ist mein kleiner Finger doppelt so dick, wie ihr siehst. Also ihr müsst hier, wenn ihr jetzt zuhört, natürlich darauf verlassen, was ich hier erzähle.
Wow.
Also das ist halb so dick wie mein kleiner Finger. Insgesamt vielleicht, wie viel sind das? 60 cm, irgend sowas. Ne? Diese kleine Buche hier, so ganz grob geschätzt, 40 Jahre alt.
Verrückt.
Das ist normales Wachstum. Ne? In unserem Wald. Das
heißt, krass.
Langsamkeit. Und das gibt es kaum noch. Ne? Also die brauchen einen langsamen Jugendstart. Dann können Bäume sehr, sehr alt werden. Und diese schnell gewachsenen Bäume, die in Forstwirtschaft durch Auflichtung angeregt werden, das nennt man übrigens Lichtmast. Also wie die Schweine. Du kannst Bäume wie Schweine mästen. Die verausgaben sich, die werden auch nicht sehr alt. Also so um die 200, 250, dann sterben die. Ne?
Das überrascht mich gerade wirklich krass. Also ich bin, das kann man sich gar nicht vorstellen. Okay.
So, und die Frage ist halt, wir schauen jetzt nochmal zu anderen Ländern. Wir haben ja auch hier Besucher. Wir haben zum Beispiel den iranischen Forstchef hier gehabt. Mhm. Und er guckt sich das an, also natürlich nicht das Urwaldprojekt, sondern generell die Wälder in Deutschland und sagt, warum habt ihr eigentlich nicht so richtigen Wald, so wie wir im Iran? Ne? Diese schönen alten Buchen-Urwälder. Aus Pakistan nette Rückmeldung. Also wirklich überall aus der Welt, Ruanda und so weiter und so fort, wo überall Leute sitzen. Also wird viel Blödsinn auch gemacht in den Ländern, gar keine Frage. Ja. Aber es kümmern sich auch viele Leute drum. Und dann sind wir hier in Deutschland, in einem reichen Land, was ja immer noch meint, anderen Leuten den Naturschutz erklären zu müssen. Ja. Manche Leute können das auch, ne? Aber viele eben nicht. Ja. Und dann schauen wir uns raus in die Wälder und denken, ey, Moment, also wir haben hier Verträge, ne, also Montreal, EU, wir haben national auch Ziele, wie viel Wildnis wir haben wollen, wie viel Waldunterschutz gestellt werden soll. Und wir kommen raus und das findet nicht statt. Weil die Forstverwaltung draußen, nicht alle, aber doch ein Großteil sagt, das ist mir doch egal. Also das kriegen wir wörtlich zu hören. Boah, ne, also das ist, und wenn alle Bäume abgehackt sind, das haben wir jetzt vor zwei, drei Monaten noch gehabt, auf höchster Stelle in einem Bundesland, in einem Spitzengespräch, dann sagt einer der obersten Beauftragten, Forstbeamten, sagt dort, wenn die Bäume alle abgehackt sind, ist der Wald doch noch da. Okay, ich habe jetzt ein leichtes Verständnisproblem.
Ja, ich auch. Okay.
Und da ist halt die Frage, was ist wirklich ernst gemeint an Ideen? Ja. Hast du irgendwelche Ideen? Das eine ist der Rechtsweg, der ist sehr, sehr lange, weil die Behörden, bei denen du es anzeigen kannst, selber sagen, sorry Leute, alles okay, Bäume alle weg, ist doch in Ordnung.
Verstanden.
Wald immer noch da. Mhm. Schutzgebiet ist doch völlig intakt. Mhm. Was könnte man sich noch ausdenken an Aktionen? Ich persönlich wäre wirklich auch bereit, bis hart an die Grenze zu gehen, wie man diese Leute stoppen kann. Also das würde mich echt mal interessieren.
Alter Schwede, das ist ja wie, als ob du mich fragst, wie kann man Zoos stoppen, wie kann man die Massentierhaltung stoppen?
Ja, du arbeitest ja schon.
Ich arbeite ja daran.
Hart an der Kante und teilweise auch drüber.
Ja, also
so hart an der Kante bin ich ja nicht. Ich versuche es ja immer noch mit, wir gründen einen neuen Studiengang, wir gehen juristisch dagegen vor, wir, das machen jetzt hier Tobias und Johanna und Patrick und das ganze Team und so weiter, pachten Wälder, ziehen das so aus dem Verkehr, das sind ja alles legale Aktionen.
Genau.
Und es sind Aktionen, die tun auch schon weh. Also hier wird teilweise auch, da gibt es heftig Widerspruch, es gibt viel Ärger.
Du machst ja viele Freunde bestimmt, ne?
Gut, also sagen wir so, also die Leute, die ich mir zum Feind machen, sind zumindest so gut erzogen, dass sie noch nicht angekündigt haben, auf mich zu schießen.
Siehst du, bei mir ist es anders.
Das ist bei dir anders. Ja. Das heißt, vielleicht kann ich auch was von dir lernen.
Ja, okay. Also es ist am Ende, ist das, glaube ich, eine Frage, die kannst du so pauschal gar nicht beantworten, sondern die ist multifaktoriell.
Ja.
Guck mal, die Sachen, die ich versuche zu lösen, nehme ich jetzt mal. Ich nehme mal das Problem Zoos zum Beispiel.
Ja.
Ist ein Riesenproblem. Wir haben 800 Zoos in Deutschland. Es ist eine Riesenlobby. Da steckt viel Geld dahinter. Das haben wir immer schon so gemacht. Die machen ja auch alle Artenschutz.
Das sind ja auch keine bösen Menschen.
Sind ja auch erstmal keine bösen Menschen. Aber an der Stelle muss ich ja immer sagen, es geht mir auch nicht um die Menschen.
Ja.
Es geht mir um die, die da gefangen sind. Mir geht es um die Tiere.
Gut.
In dem Fall, dir geht es um die Bäume. Dir geht es auch nicht um die Menschen.
Nee.
Dir geht es um die Wälder, um die Bäume. Die müssen da bleiben. Dann versuche ich, erstens zu sagen, warte mal, ich war auch mal einer, du könntest ja dann sagen, ich war auch mal einer, der Bäume umgemäht hat.
Ja, genau, war ich auch.
Ganz genau. Du weißt, wo man herkommt. So. Und dann versuche ich, die Leute mit Liebe und Emotionen darauf hinzuweisen. Bei mir ist es halt, dass das Tier, ich sage, Mensch, ich war in Borneo, ich war bei den Orang-Utans, ich habe die in der freien Natur gesehen. Und ich weiß, dass du die liebst, aber die hier einsperren, das hilft denen in Borneo nicht. Sondern das Wälder erhalten in Borneo. Das der Artenschutz direkt vor Ort. Und kein Kind in Deutschland muss jetzt einen Orang-Utan sehen, um Orang-Utans gut zu finden. Da reichen Dokumentationen, schöne Bücher oder eben ein Waldspaziergang mit Peter Wohlleben, der erklärt, dass die Buche 40 Jahre alt ist.
Genau,
also kann man sich auch für die Natur
interessieren. Das ist der eine Part, den du sehr intensiv und wirklich auch sehr gut
Riesenpart. Riesenpart. Der zweite wesentliche Part, den ich in den letzten Jahren massiv ausgebaut habe, ist Social Media. Leute bilden, informieren. Ich versuche alles, was ich lerne auf der Welt, alle Aktivisten, alle Tierrechtler, alle Conservationist, die ich so weltweit treffe, den versuche ich eine Riesenbühne zu geben und deren Arbeit nicht nur selbst zu fördern, ich habe ja auch einen eigenen Verein und reiche Spenden quasi an Menschen weiter, die ich gut finde, sondern ich sage dann auch zum Beispiel meiner Community, die mittlerweile einige hunderttausend Menschen sind, manchmal auch Millionen, Leute, da gibt es jemanden, der macht etwas Tolles, der braucht unsere Hilfe. Und dann kommt es tatsächlich manchmal vor, dass man innerhalb von 24 Stunden 100.000 Euro zusammenbekommt und dann jemanden geben kann, der damit jahrelang Gutes tun kann. Das heißt, neben dem Bildungsweg habe ich quasi eine riesen Community, die ich immer wieder anstifte, aktiv zu werden.
Das ist cool.
Und das nicht nur finanziell, also den Leuten vor Ort zu helfen, sondern die dann auch sagen, warte mal, also Robert hat jetzt in Peru Wald gekauft. Den hat er für immer geschützt. Robert hat jetzt in Deutschland Bäume und Sträucher gepflanzt. Ja. Zu deren der Jahreszeit, an dem und dem Ort, aus dem und dem Grund. Robert führt dort Vögel, da und da. Aha, das scheint alles Sinn zu machen. Das mache ich jetzt auch. Und dann hat man nicht nur die Hilfe, die man biodivers auf der ganzen Welt irgendwo spreadet, sondern man hat auch gleichzeitig das im Kleingarten, bei dir zu Hause, auf dem Balkon, was weiß ich, die Leute fangen an, Insektenhotels aufzustellen, ihren Balkon ganz jahresgrün zu halten mit Blüten, weil es ja auch das ganze Jahr Insekten gibt. Und es ist wie so ein Lauffeuer, was sich ausbreitet. Und das beste Beispiel war eigentlich, wo ich dachte, ach, so funktioniert das, okay. Ich habe mal so eine Riesenaktion gemacht, wo ich 500.000 Kippenstummel aufgesammelt habe. Ja. Über verschiedene Wege. Dann habe ich die alle hingeschüttet und dann hat man das gesehen, was es für ein Berg ist. Und dann hat man, wenn man weiß, ein Kippenstummel versaut 60 Liter Grundwasser, habe ich dann hier in Köln, die Sporthochschulpools eingefärbt und habe gesagt, so hier, das ist das Grundwasser, was wir durch diese Kippenstummel gerettet haben. Und ich kriege jeden Tag irgendwelche Bilder zugeschickt und Nachrichten, dass auf einmal in, keine Ahnung, 17 Länder 140 Leute hunderttausende Kippenstummeln aufgesammelt haben, die das dann melden in einem sogenannten Discord-Server, wo sich Leute zusammentun, Aktionen entwickeln. Das heißt, ich habe mit Mission Erde eine Community geschaffen, die mittlerweile so breit aufgestellt ist, von Kippenstummel, von Baumpflanzaktionen, von Tierrettungsaktionen, von Lehrern, die Kindern das erzählen, dass das wie so ein Lauffeuer breitet sich das aus. Das ist ein wesentlicher Bestandteil. Und ich sage immer, diese Entscheidung, und jetzt kommen wir zu deinem Part, wenn es darum geht, Wälder zu schützen, spielt die Bevölkerung eine Rolle, die da mitmischen muss?
Ja,
100%. Richtig. Jeder, der Bäume pflanzt, ist super, wenn er das im richtigen Umfang macht. Jeder, der als Mountainbiker die 40 Jahre alte Buche nicht niedermäht, ist cool. Jeder Forstwirt, der dazulernt und sagt, warte mal, ich hinterfrage jetzt mal, was ich da jahrelang gemacht habe und gehe vielleicht neue Wege, weil solche Leute kenne ich auch, ist Gold wert.
Ja, wir zum Glück auch.
Und dann gibt es ab und zu den einen oder anderen Politiker, der auch mal sagt, Mensch Robert, ich kenne mich jetzt nicht aus mit dem Aquadom da in Berlin, der soll wieder aufgebaut werden, wollen wir nicht mal quatschen, hältst du das für sinnvoll?
Ja.
Und wenn nein, aus welchen Gründen? Und wenn man dann bei diesen Menschen auch noch ankommt, aufgrund der Erfahrung, die man hat, aufgrund der überzeugenden Argumente, dann kann man auch politisch ein bisschen was bewirken, wobei ich sagen muss, dass ich mich gerne aus der Politik raushalte, weil das krassere Haifischbecken ist, als das, was draußen stattfindet. Und ich arbeite lieber mit Menschen, die sowieso schon die innere Überzeugung erlangt haben oder über meine Videos, über meine Bücher, keine Ahnung, zu dem Schluss gekommen sind, scheiße, ich habe in der Vergangenheit, ich habe Fehler gemacht. Ich habe Tiere eingesperrt, ich habe ein Aquarium gehabt, ich habe meinen Rasen fünfmal die Woche gemäht. Das mache ich jetzt vielleicht nicht mehr, weil es geht eben auch anders. Und deswegen kümmere ich mich gerne um diese Community. Ja. Die politische Community, die ist mir zu anstrengend. Aber die gehört ja auch dazu.
Die gehört
dazu.
Und
die hat am Ende hat die eine vermutlich größere Macht auf solche Gebiete wie hier. Und auch auf wenn ich jetzt auf Massentierhaltung gehe. Ja. Klar, der Konsument kann natürlich sagen, ich kaufe das Schweinekotelett für 1,99 nicht mehr. Aber wenn das politisch nicht gewollt ist, dass das verschwindet, wird das nicht verschwinden. Mhm. Das gehört auch dazu. Und insofern ist alles, was ich tue, und das ist der Tipp, den ich nur geben kann, so breit wie möglich aufstellen und zwar in alle Richtungen schießen. Irgendeinen triffst du dann schon.
Also dann sind wir, glaube ich, hier auch schon ganz gut unterwegs, aber ähnlich machen wir es auch. Ich fasse das immer so zusammen. Mhm. Also es ist weniger das SWAT-Team als mehr Liebe.
100%.
So. Ja. Finde ich cool.
Ja. Aber das SWAT-Team inspiriert und stichelt manchmal in Dinge rein, wo wirklich akut Hilfe benötigt ist.
Ja.
Ich habe zum Beispiel vor 4 Wochen 16 Schweine gerettet. Da waren 6 Kümmerlingferkel dabei und 10 Muttersauen, die 6 oder 7 Jahre lang misshandelt wurden, schwerst misshandelt wurden, und die da rauszuholen. Und dann am Ende sorry, das ist einfach, sitzt mir noch ein bisschen tief. Dann am Ende den Trailer aufzumachen und diese Tiere da rauszulassen und die gehen das erste Mal auf Gras, die schnüffeln das erste Mal im Leben frische Luft. Und du weißt, ich war selber Teil davon. Ich habe Bacon gegessen, ich habe mir natürlich einen Schweineschnitzel reingezogen. Und in diesem Ferkelmastbetrieb, da habe ich mich so sehr geschämt, ein Mensch zu sein. Und dann was dagegen zu tun, natürlich für diese 16 Schweine das besser zu machen, aber auch am Ende einen Film zu haben und Bilder und ein Buch und eine Social-Media-Kampagne und Menschen ein Wort zu geben und dann zu sagen, jetzt habt ihr hier die Informationen. Ich sage euch nicht, was ihr tun müsst. Ihr macht jetzt das mit den Informationen, was ihr im Herzen fühlt, dann isst am Ende auch keiner Schweinefleisch mehr. Und dann unterstützen sie alle Lebenshöfe, weil ich glaube, dass es am Ende mit Liebe und Community und Zusammenhalt funktioniert. Ich glaube da fest dran, ohne Scheiß. Das ist,
ich glaube, das ist ein perfektes Schlusswort für den Podcast. Ich würde mir auch wünschen, und das machen wir auch gerade, dass wir uns insgesamt stärker vernetzen, weil ich gebe dir vollkommen recht, es gibt sehr viele Communities, die überschneiden sich teilweise auch. Es gibt sehr viele Akteurinnen und Akteure, die das auch auf dem Schirm haben. Das ist übrigens auch ein Grund, warum ich wieder mehr fliege. Ich habe das eine Zeit lang gesagt, ich mache das nicht mehr. Ich fliege nicht zum Fort, aber du machst es ja auch.
Ja.
Du musst Leute treffen, 100%. Die so drauf sind und jeder arbeitet sozusagen in seiner und ihrer eigenen, ich sag mal, Blase oder Community. Und wenn wir das vernetzen, es sind schon so viele, dass ich persönlich glaube, da gibt es schon ganz schön viel, ich sag mal, grüne Hoffnung.
100%, gehe ich mit. Und guck mal, deswegen, das ist ein schöner Satz, den du gerade gesagt hast, dieses Vernetzen ist mir super wichtig. Und deswegen, ich hatte neulich im Verein die Diskussion, na, wir können ja mal auf so eine Konferenz gehen, wo sich alle vernetzen und wo alle Vereine auch sind, so sage ich, die gibt es nicht. Also das gibt es nicht. Das müssen wir machen, das müssen wir entwickeln. Und da würde ich dann so gerne mal alle Tierschützer, alle Umweltschützer, alle Tierrechtsaktivisten, alle Baumschützer, ich würde gerne mal so alle an einen Tisch holen. Und dann eine Konferenz machen, wo man sich gegenseitig austauscht, vernetzt, zusammen Projekte, Ideen entwickelt. Ist doch super geil, weil nur so geht es am Ende und so werden wir größer. Aber ich glaube, und das merke ich die letzten Jahre, die Communities werden größer, der Anklang wird größer, die Leute haben mehr Bock auf Umwelt- und Naturschutz und es wird realisiert, warte mal, unsere Erde brennt, wir müssen wirklich was tun.
Ja.
Das Gefühl habe ich schon.
Das ist eigentlich noch ein besseres Resümee. Lass uns das mal, wir müssen uns das nicht versprechen, aber lass uns das mal andenken, weil ich habe das neulich, David Suzuki, weiß nicht, ob du den kennst, in Kanada, Jane Goodall und so weiter, die hat auch schon ein paar Mal versucht herzukommen, das hat jetzt wegen Corona, Lockdown und so weiter nicht geklappt. Aber dass man sagt, wir müssen mal schauen, dass wir so viel wie möglich, es reicht ja erstmal, das kann ja erstmal Europa sein oder wer auch immer dann dazukommen will, aber dass man mal schaut, genau, macht man mal sowas, also eine, sagen wir mal, eine Konferenz des Guten oder der Guten oder wie auch immer man das nennen möchte, dass die Leute sich mal in die Augen gucken, sich vernetzen. Ich finde das übrigens auch toll, dass wir uns heute getroffen haben.
Likewise, yes.
Super bereichernd. Nee, machen wir da auch einen grünen Haken dahinter und alle, die zuhören, können ja mal schauen, ob sich da nächstes Jahr was entwickelt. Wir geben unser Bestes, haben natürlich beide auch viel zu tun. Aber
ich habe da Bock drauf, weil ich glaube, dass daraus viel erwachsen kann, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ich auch. Super, Robert, vielen Dank. Fand ich total klasse. Ich könnte mich mit dir stundenlang unterhalten. Das machen wir dann vielleicht auf der Konferenz.
Na, sehr gerne. Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, hier gewesen zu sein. Und Waldspaziergang, ich lege es immer wieder jedem ans Herz. Das ist einfach das Geilste, was man machen kann.
Ja, finde ich auch.
Das. Guck mal, die Vögel zwitschern, die Äste wippen im Wind. Es gibt nichts Besseres. Wenn jetzt hier noch so ein Steinpilz wäre. Aber es ist nicht die Zeit.
Nein, ist nicht die Zeit, aber wer weiß. Wir schauen mal. Ja. Steinpilze wachsen übrigens besonders gut in glücklichen Wäldern.
Ah.
Und damit entlasse ich jetzt alle, die zuhören, in einen schönen Wald oder in eine waldfreundliche Zukunft.
Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus Musik, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich hier auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.